Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Ostersonntag, der 31. März, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen und ein friedliches Osterfest unseren Zuhörern, auch wenn wir uns hier sprechen, noch am Karfreitag.
Ja, Frau Kneißl, Sie haben es gerade schon angesprochen, Ostern steht vor der Tür, der Frühling steht in den Startlöchern, die ersten Knospen blühen. Man hat so das Gefühl hier in Deutschland, dass wir den langen Winter so langsam aber sicher hinter uns gelassen haben. Und ja, die politischen Entwicklungen, die wollen sich dem Geschehen der Natur allerdings nicht anpassen. Und ja, Frau Kneißl, bevor wir uns heute aber mit den Entwicklungen befassen und auf das zu sprechen kommen, was letzte Woche Schreckliches in Moskau geschehen ist, meine Frage zunächst wie immer an Sie. Wie geht's Ihnen? Wie war Ihre Woche? Und wie wird Ostern bei Ihnen in Russland gefeiert, Frau Kneißl?
Ja, vielen Dank. Freitag, nachdem wir unser Gespräch abgezeichnet hatten, waren wir hier noch voller Tatendrang für ein Seminar, das am nachfolgenden Samstag eben hätte beginnen sollen, und dann passierte, was passierte. Also ich war dann eigentlich ab 21 Uhr abends mit Umorganisieren beschäftigt, was ein Randthema ist. Ja, es lässt sich immer alles organisieren, außer der Tod. Der Tod ist final, und vielleicht sollten wir auch hier in unserem Rahmen unsere Gedanken für ein paar Sekunden an die Todesopfer. Es sind mittlerweile über 143. Menschen wahrscheinlich. Die Zahl steigt immer wieder, weil aus dem Schutt immer noch Leichen geborgen werden. Es sind Überlebende mit Wunden, die sie für den Rest ihres Lebens wahrscheinlich, an denen sie leiden werden. Es sind viele Hinterbliebene. Es ist die gesamte Nation, die erschüttert ist. Und mein Freitagabend war ich nur mit Umorganisieren beschäftigt. Aber wie gesagt, das ist unwichtig. Aber es hat über alles einen großen Schatten geworfen, weil auch hier der Frühling, ja, er bricht an. Und am Sonntag war hier nationaler Trauertag. Die Menschen sind trotzdem rausgegangen, aber man spürte, es lag ein Schatten über vielem, ja. Also jetzt wirklich sozusagen das Herz rauslassen, enthusiastisch zu sein, das war spürbar. Ich war am Sonntag eben auch draußen, weil das Wetter einfach wunderbar war, und ich war mit meinen Tieren in der Natur unterwegs und dankbar, dass ich wieder gehen kann, dankbar für dieses Frühlingssonne, aber gleichzeitig ist eben dieser Schatten spürbar, und man geht dann eben auch in eine Kirche, zündet Kerzen an, ist in Gedanken bei den Menschen, und ich wurde um mehrere Stellungnahmen auch hier gebeten, also das tat ich, und damit waren an sich die letzten Tage, Wochen sehr, sehr arbeitsreich. Aber ich persönlich, mir geht's glücklicherweise körperlich besser, und dafür bin ich dankbar.
Ja, Frau Kneißl, und ich würde sagen, wir machen hier heute in unserem Podcast mal etwas Ungewöhnliches. Ich würde vorschlagen, wir legen jetzt in Gedenken an die Opfer des grausamen Terroranschlages eine Schweigeminute ein. Ja, Frau Kneißl, lassen Sie uns auch gerne darüber zu sprechen kommen, wie das Ganze hier im Westen aufgenommen worden ist. Ich befand mich letzte Woche am Freitag, am 22. März. Wir hatten noch am Vormittag unseren Podcast aufgezeichnet und als ich dann im Zug saß, zurück von einem Dreh von Berlin Richtung Köln wieder, dann sah ich zunächst die Videos und ich hatte es Ihnen gerade schon im Vorgespräch erzählt, Frau Kneißl. Das war erstmal ganz surreal. Ich habe im ersten Moment gar nicht begriffen, was dort geschehen ist. Und erst als ich am nächsten Morgen aufgestanden bin und die Zeitungsartikel in den einschlägigen Online-Medien dazu gelesen habe, konnte ich gar nicht fassen, welch grausames Massaker dort stattgefunden hat. Und wie haben Sie das denn auch in den westlichen Medien verfolgt? Wie waren da Ihre Eindrücke? Wie waren die Reaktionen? Denn es kam ja zu Beileidsbekundungen. Wie haben Sie das verfolgt, Frau Kneißl?
Also ich habe dann auch ab Freitagnacht, ab 21.30 Uhr, war ich, wie gesagt, zum einen mit reorganisierenden Umordnen unseres Seminars beschäftigt und zeitgleich habe ich dann eben auch nur versucht mitzubekommen, was ist los. Und so Mitternacht wurde dann vom hiesigen Nationalen Sicherheitsdienst FSB bekannt gegeben, 40 Tote, 120 Verletzte. Mittlerweile ist leider eben die Opferzahl hat sich vervielfacht. Man spricht von über 140 Toten und diese Zahl wird auch noch wahrscheinlich weiter wachsen, weil aus den Trümmern dieser riesigen Konzerthalle, es ist ein Einkaufszentrum im Nordwesten von Moskau am Stadtrand, aber es ist immer noch Moskau-Großraum. Die Zahlen verschieben sich leider nach oben. Und ich habe dann aber auch zeitgleich immer wieder, in die deutschsprachigen Medien gegangen, in die französischsprachigen. Und es war natürlich für alle schwer feststellbar im allerersten Moment sozusagen, wer war es, was war los. Aber ein Grundtenor, den ich in den Chatrooms beispielsweise des größten österreichischen Massenblatts Kronenzeitung sah, und das ist ein Spiegel der österreichischen Bevölkerung, diese Tageszeitung hat eine Reichweite von über 40%. Bild war immer in gewisser Weise neidisch, wie woher ist der Erfolg dieser Kronenzeitung. Und der ist immer noch da, dieser Erfolg dieser Zeitung. Und die dortigen Chatrooms spiegeln Österreich wieder, ja. Und da war ein hoher Prozentsatz, also gefühlt für mich war es über die Hälfte der Kommentatoren dort, die Folgendes schrieben: Es geschieht den Russen völlig recht, wenn sie jetzt diesen Terrorakt erleben. Jetzt wissen sie, wie sich die Ukrainer fühlen. Das waren Aussagen, die viele, viele Likes bekamen und die von verschiedensten Lesern dieses Massenblatts, also der typische Österreicher, getätigt wurden. Es war weiter eine relativ hohe Zahl, die meinten, das hätten die Russen selbst durchgeführt, wie in der Vergangenheit. Sie haben ja auch Nord Stream in die Luft gejagt, sie haben ja auch Apartmenthäuser in die Luft gejagt in den 90er Jahren vor dem Tschetschenienkrieg. Also das war sozusagen auch der Grundtenor. Und so viel zu denen, die schrieben. Die Artikel in den Tageszeitungen an jenem Tag und dann über das Wochenende hin waren eben auch eher geprägt davon, ja, ein Terroranschlag. Echt waren es auch gar nicht die Russen, die es selbst gemacht haben, aber wir wissen jetzt, wer es war. Es war der Islamische Staat, es war der IS. Und da wurden an sich rezipiert, die aus Washington, Regierungssprecher Kirby, hat 2 Stunden nach dem Anschlag kundgetan, es war nicht die Ukraine, es war ein Ableger des Islamischen Staates. Und dann kam es, die verschiedensten üblichen Verdächtigen unter den deutschsprachigen Terrorexperten, die auch alle miteinander unisono sagten, es war der IS, die ein Bekennerschreiben veröffentlicht. Also wenn man, als wenn es heute kein Kinderspiel wäre, so ein Bekennerschreiben relativ leicht zu falsifizieren. Das war so der Grundtenor. In Frankreich war es meines Erachtens empathischer, ja. Also in Frankreich keine einzige Meldung gelesen, anders als in Österreich, geschieht den Russen recht. Vielleicht rührt das auch daher, dass in Frankreich einige Terroranschläge Anschläge großen Ausmaßes waren, wie eben im November 2013. Da stand die Region unter Schock. Da haben sich wochenlang die Leute nicht mehr rausgetraut. Es hat auch bei einem Fußballspiel die Franzosen dann also eine Gedenkminute für Russland eingelegt. Derartige symbolische Kundgebungen gab es weder in Deutschland noch in Österreich. Die österreichische Bundesregierung hat 24 Minuten gebraucht, bis sie überhaupt einen Tweet absetzte. Am Samstag, späten Samstagnachmittag, gab es dann einen gleichlautenden Tweet des Bundespräsidenten und des Bundeskanzlers. Es wurden die Opfer gedauert, aber es gab keine Verurteilung dieses Terroraktes. Dazu waren viele andere europäische Regierungen fähig, aber nicht die österreichische Bundesregierung. Die hat es bis heute nicht geschafft, auch nur Mu oder Med zu einem Terrorakt zu sagen.
Ja, und auch in Deutschland hat man sich natürlich, man hat sein Beileid ausgesprochen von höchster politischer Ebene, aber bei solchen Terroranschlägen geht es auch viel um Symbolik, und das Brandenburger Tor ist ja bekanntermaßen auch ein Ort der politischen Symbolik, der in den vergangenen Jahren, wenn ein derartiger Terroranschlag stattgefunden hat, wie beispielsweise damals 2015 war es, meine ich, in Frankreich, in Paris, in den Nationalflaggen von Frankreich illuminiert worden ist, und auch jetzt am 7. Oktober vergangenen Jahres in den Flaggen Israels erstrahlt ist. Und jetzt ist das eben nicht mit der russischen Tricolore geschehen. Das Brandenburger Tor wurde nicht in den Farben der russischen Nationalflagge illuminiert, was meiner Ansicht nach eben doch bezeichnend ist für die Zustände, die wir hier mittlerweile haben, Frau Kneißl. Aber Sie haben jetzt eben schon eine ganz zentrale Frage angesprochen, die jetzt auch hier in den westlichen Leitmedien, den sogenannten, besprochen wird, nämlich die Frage nach der Urheberschaft dieses Terroranschlages. Und es hat sich ja bekanntermaßen der Islamische Staat bzw. der afghanische Ableger ISIS-K zu dem Anschlag bekannt. Via Telegram wurde ein mutmaßliches von den Angreifern gedrehtes Tatvideo des Anschlags veröffentlicht. Und ja, der russische Präsident Wladimir Putin hat sich jetzt auch dazu geäußert. Bei einer Besprechung mit Leitern der Sicherheitsbehörden hat er wiederum den Westen beschuldigt, hinter dem Terroranschlag zu stehen. Er hat gesagt, ich zitiere ihn einmal, diese Gräueltat kann nur ein Glied in einer ganzen Reihe von Versuchen derer sein, die sich seit 2014 durch die Hände des Neonazi-Regimes in Kiew Krieg gegen unser Land führen. Das heißt, Putin beschuldigte nicht Kiew, sondern die Strippenzieher hinter der ukrainischen Regierung, den Terroranschlag angeordnet zu haben. Und auch der Leiter des russischen Geheimdienstes FSB, Alexander Bortnikow, hat in einem Interview ausgeführt, dass die USA, Großbritannien und die Ukraine hinter dem Terroranschlag auf die Krokus City Hall stecken würden. Ja, Frau Kneißl, wie ist denn Ihre Einschätzung nach dem aktuellen Stand der Dinge? Steckte da wirklich der Islamische Staat dahinter, oder sehen Sie die Strittenzieher, die Urheber dieses Anschlags womöglich doch in der Ukraine, wie das von russischer Seite behauptet wird?
Also mein erstes Bauchgefühl, und ich habe das auch so in einem Kommentar für einen russischen Fernsehkanal am Samstagabend wiedergegeben, ich sag mal ganz kurz auf eine Formel gebracht, diese Killer, diese Auftragsmörder waren nicht mal Terroristen. Ja, weil Terroristen, egal ob sie jetzt an Andreas Bader-Meinhof-Bande, Deutschland, 70er Jahre denken, oder an Separatisten aller Art von Lateinamerika bis wo auch immer auf dieser Welt, oder dann eben den islamistischen Terrorismus der 90er Jahre und später. Die haben in irgendeiner Weise noch eine Idee, eine Ideologie, für die sie sich sogar auch selbst in die Luft jagen und tausende andere Menschen in den Tod mitreißen. Derartige Anschläge gab es ja im Wochenrhythmus in Bagdad und westlichen Irak über Jahre hindurch. Aber für mich waren diese Mörder mafiöse Auftragskiller. Ja? Also so wie die Mafia einen Auftragsmord eben bezahlt, und sagt, dieser oder jene ist außer Gefecht zu setzen, waren es in diesem Fall eben Auftragsmörder, die für eine Handvoll Dollar, ja, also wie im Wilden Westen, bereit waren, einen Massenmord anzuzetteln. Und dabei wurden keine Parolen gerufen, wie wir es eben sonst kennen, aus ideologischen Gründen, welcher Art auch immer, wo man dann vielleicht auch Videos von sich selbst dann inszeniert, um weitere zukünftige Terroristen zu rekrutieren, wo man in irgendeiner Weise noch ein ideologisches Ziel, wie immer bizarr, brutal dieses sein mag, aber verfolgt habe. Hier waren es reine, ich sage es noch einmal, mafiöse Auftragsmörder, die dann auch eben danach trachteten, ihre Haut zu retten, indem sie Richtung Westen flohen. Von russischer Seite heißt es, Putin hat das auch so am letzten Sonntag erklärt, es sei ein Fenster auf der russisch-ukrainischen Grenze von ukrainischer Seite her geöffnet worden. Und wenn man die sozialen Medien auf ukrainischer Seite verfolgte in jenen Tagen, dann gab es dort Jubel und große Begrüßung dieser Mörder als Helden. Ja, also so wurde es auch in ukrainischen sozialen Medien zu fast 100% wiedergegeben. Und jetzt ist die kriminalistische Untersuchung im Gange. Die Befragungen sind im Gange der gefassten Mörder. Es sind insgesamt 11 Personen, die, glaube ich, mittlerweile verhaftet wurden. Dazu gehören auch der Besitzer jenes Autos, mit dem sie flüchteten. Dazu gehört auch der Vermieter jener Wohnung, in der sie sich aufhielten. Und da gibt es jetzt verschiedenste Thesen, die eben im Gange sind und teilweise verlautbart wurden. Aber es ist, würde ich mal sagen, seit Dienstag ist es etwas ruhiger geworden. Man soll die Kriminalisten arbeiten lassen und nicht jeden einzelnen Schritt sozusagen medial verkünden und zum großen Kommentar machen. Aber die These ist folgende, dass einige dieser ehemaligen IS-Terroristen, die vor allem in Syrien tätig waren und die sozusagen, wenn man will, nach der wesentlichen Zerstörung der IS-Einheiten in Syrien, wo die russische Armee sehr, sehr intensiv mitwirkt, die in gewisser Weise auftragslos, arbeitslos wurden. Und der Waffenmarkt hat sich Richtung Ukraine geschoben. Die Ukraine, das haben ja auch viele, die vielleicht die Ukraine politisch unterstützen, aber dann auch wiederum skeptisch sehen, was sich da abspielt im Sinne von völlig unkontrollierten Waffenmarkt. Die Ukraine ist zu einer Art Blackbox innerhalb Europas geworden, wo mittlerweile sich alles trifft, was an Kriminellen, organisierter Kriminalität bis hin zu Terrorismus unterwegs ist, weil einfach dort ein gewaltiger Waffenmarkt auch entstanden ist. Und dass also einige von diesen ehemaligen IS-Terroristen mittlerweile sich auf ukrainischem Staatsgebiet aufhalten. Da gibt es eine Person, die soll auch, so habe ich das in mehreren Artikeln gelesen, mittlerweile auch ukrainischer Staatsbürger sein. Und es gibt Islamisten, Extremisten, die auf ukrainischer Seite auch als Kämpfer im Krieg gegen Russland mitkämpfen. Es gibt schon mehrere, die also auch für tot erklärt wurden, wo man dann die wenigen Lebensläufe nachlesen kann. Und das liest sich eben wie ein Thriller der letzten 10 Jahre, wo eben wie gemordet wurde. Und da geht es immer wieder um Syrien, Irak, die auch völlig unkontrolliert waren mit der Entstehung des IS im Jahr 2014. Da ist eben jetzt die gegenwärtige Hauptarbeitsthese, unter der eben die Untersuchungen laufen. Es waren sozusagen Tadschiken, die in gewisser Weise Gehirnwäsche hatten, die aber offenbar zwar mechanisch gut ausgebildet waren, was den Einsatz von so Faustfeuerwaffen anbelangt, aber die darüber hinaus keine große ideologische Ausbildung hatten, anders als das, was wir sozusagen um 2014 herum erlebten, was ja auch nach Deutschland und Frankreich reichte, die große Attraktivität für den zu morden. Die eben, wo man vielleicht, ich meine, ich kann jetzt auch nur mit Ihnen laut drüber nachdenken, ich bin nicht, keinen Einblick in die kriminalistischen Untersuchungen, aber vielleicht haben die Auftragsgeber, ich sage jetzt mal wirklich rein mafiös, völlig unterschätzt, was es bedeutet, wenn die gefasst werden, wenn sie sich eben nicht in die Luft jagen. Ja, was wird dann in diesen Geständnissen alles kundgetan? Natürlich werden die jetzt auch nicht unbedingt wissen, wer war der allerletzte Auftraggeber, aber wir werden sehen, in welchem Umfang die Spuren Richtung Ukraine führen, Richtung eben bis hinein in vielleicht auch Regierungsstellen. Das ist alles im Moment, würde ich mal sagen, Gegenstand von Untersuchungen. Aber ich habe am Freitagabend noch gesagt, für mich war das kein IS-Aktion. Ja, jetzt IS im Sinne von, so wie wir es seit 2014 her kennen. Da geht es um eine ganz andere Vorgehensweise und um eine ganz andere ideologische Einstellung. Also die IS-Mörder morden nicht für eine Handvoll Dollar.
Ja, und ich möchte jetzt mal an der Stelle eine aktuelle Meldung noch mit verlesen, die jetzt gestern Abend reinkam, also am Donnerstag. Wir zeichnen den Podcast hier bekanntermaßen am Freitagvormittag, an Karfreitag auf. Das Ermittlungskomitee der Russischen Föderation hat sich jetzt nämlich geäußert und auf ihrem Telegram-Kanal Folgendes geschrieben. Ich zitiere einmal: Durch die Befragung der festgenommenen Terroristen, die Untersuchung der bei ihnen sichergestellten technischen Geräte und die Analyse von Informationen über Finanztransaktionen konnten Beweise für ihre Verbindungen zu ukrainischen Nationalisten gewonnen werden. Die Untersuchung verfügt über bestätigte Daten über den Erhalt erheblicher Geldbeträge und Kryptowährungen aus der Ukraine durch die Täter, die bei der Vorbereitung der Straftat verwendet wurden. Also es scheint wohl doch laut den Ermittlern die Spur in die Ukraine zu führen, Frau Kneißl. Ich möchte mit Ihnen aber noch auf eine andere, nennen wir sie mal Koinzidenz, zu sprechen kommen. Denn am 7. März haben die Botschaften der USA und die britische Botschaft in Moskau ihre Bürger vor Anschlägen gewarnt und haben konkret geschrieben von großen Versammlungen geschrieben, die in Moskau ins Visier genommen werden, darunter auch Konzerte. Ja, und jetzt ist am 22. März genau das eingetreten, was damals am 7. März von den US-Botschaften und der britischen Botschaften in Moskau so quasi vorhergesehen worden ist. Und das ist unter anderem auch dem serbischen Präsidenten Vucic aufgefallen, der nach dem Anschlag im serbischen Fernsehen dazu sagte, ich zitiere ihn einmal: Am 7. März hat die amerikanische Botschaft ihre Bürger aufgefordert, keine Einkaufszentren zu besuchen. Danach taten die Briten und andere dasselbe. Das bedeutet, dass ihre Geheimdienste bestimmte Gespräche abhört und Informationen erhalten haben und wussten, dass etwas passieren würde. Ja, und in den westlichen Medien wurde ja auch aufgrund der Warnung der USA Russland beschuldigt, diese Warnung nicht ernst genommen zu haben. Ja, Frau Kneißl, wie schätzen Sie das ein? Ist das denn eine reine Koinzidenz oder gibt es da womöglich doch, liegt da doch mehr dahinter, als wir jetzt im ersten Moment annehmen?
Also zum einen ist es nicht so, dass jetzt Russland diese Warnungen ignoriert. Es war eine sehr allgemein gehaltene Warnung. Also die russischen Nachrichtendienste haben in der Vergangenheit mit ihren US-amerikanischen Gegenüber immer wieder Geheimdienstinformationen geteilt, beispielsweise auch zum Boston-Marathon-Anschlag 2016. Den haben die Amerikaner damals überhaupt nicht ernst genommen. Damals handelte es sich um Tschetschenen, die dort eben in die Menge schossen. Und es gab an sich immer diesen geheimdienstlichen Austausch. Was ich hier gelesen habe, ist, dass man sehr wohl die Maßnahmen verstärkte, weil es sich auch in dem Zeitraum 8. bis 15. oder 17. März um den Zeitraum der Wahlvorbereitung und der Wahlen handelte, weil die russischen Behörden sehr wohl wussten, dass Sabotage und Terroranschläge stattfinden würden. Und es wurde vom FSB wurden verschiedenste Typen festgenommen, daran gehindert, dass sie mit dem Sprengstoff, mit dem sie unterwegs waren, eben etwas anrichteten. Was eben auch geschrieben wurde, war Folgendes, dass offenbar einer dieser oder mehrere dieser tadschikischen Täter vorhatten, am 11. März dieses Attentat zu verbrechen. Damals gab es so hohe Sicherheitsmaßnahmen, dass sie dann wieder davon Abstand nahmen. Das habe ich in einem Bericht gelesen. Und dass eben ein großes Interesse war, einen solchen Anschlag rund um die oder an diesem Wahlwochenende zu organisieren, um Leute davon abzuhalten, zu den Wahlurnen zu gehen. Aber es waren die Sicherheitsmaßnahmen also in dem Zeitraum so massiv, dass es offenbar nicht möglich war. Nun ist zu sagen, dass hier bei egal welcher veröffentlichten Veranstaltung, auch wenn Sie in ein Universitätsgebäude gehen, in jegliches Einkaufszentrum, Sie haben überall Sicherheitsvorkehrungen. Manchmal ist es nur sozusagen eine punktuelle Augenkontrolle. Genauso ist es auch, wenn Sie zu den Metrostationen gehen. Das ist so, weil bedauerlicherweise in den letzten 30 Jahren viele Terrorakte hier stattfanden. Manchmal war es kaukasische Täter. Der letzte große Anschlag zum Beispiel in St. Petersburg war vor einigen Jahren an einer U-Bahn-Station mit 40 Toten. Also die Menschen sind im Großen, haben eine professionelle, ein professionelles Auge. Ja, und es sind viele Sicherheitskräfte im Zivil unterwegs. Also wir haben nicht diesen Aufmarsch von hoch aufmunitionierten Militärs, die beispielsweise in Brüssel oder in Paris unterwegs sind. Ja. Wenn wir uns auch Paris verhängte den Ausnahmezustand nach den Anschlägen von 2013. Und ich glaube, dieser Ausnahmezustand hat fast 2 Jahre lang angehalten. Also hier wurde weder ein Ausnahmezustand verhängt, noch haben wir diese militärische, militärisch anmutende Polizei in den Straßen, wie ich das zum Beispiel aus Brüssel oder Paris kenne. Und offenbar war bei diesem Konzert der Popgruppe Picnic, die eben am 22. März ein Konzert geben wollte, waren die Sicherheitsmaßnahmen nicht so massiv und so soll das sozusagen kurzfristig zum Attentatstag erklärt worden sein. Und dann passierte, was passierte.
Mhm. Ja, und das ist auch genau der Kritikpunkt vieler westlicher Medien, dass gesagt worden ist, wie kann es denn sein, dass bei so einer Großveranstaltung kein Sicherheitsdienst vor Ort ist. Aber Frau Kneißl, ich möchte mit Ihnen noch mal über das Motiv des Islamischen Staats zu sprechen kommen, denn ich habe jetzt gestern ein Interview mit dem DLF gehört, mit dem Deutschlandfunk, und dort sagte ein deutscher Professor, der am King's College in London lehrt, dass es womöglich ein Racheakt des Islamischen Staates gewesen sein könnte, da Russland ja damals bekanntermaßen im Syrienkrieg involviert war. Das hat er so quasi als das Hauptmotiv für den Islamischen Staat herausgearbeitet. Ja, Frau Kneißl, was sagen Sie denn dazu? Was würden Sie diesem Professor entgegnen?
Ja, heißt dieser Professor Neumann?
Das kann sein. Ich hab das, um ehrlich zu sein.
Der sagt sehr viel Unfug, ja.
Ja,
also
ja.
Neumann ist jemand, der zu diesen, ja, er ist mir bekannt und Neumann sagt sehr, sehr viel Unfug. Also ich glaube, man sollte Herrn Professor Neumann nicht allzu viel Beachtung schenken. Aber Racheakt für die russische Rolle in Syrien. Also mittlerweile gibt es in der arabisch-islamischen Welt und darüber hinaus, also wenn wir beispielsweise den Iran und die Türkei nehmen, gibt es mittlerweile so viel Zuspruch allgemein zu Russland sozusagen als politisches Kontrastprogramm zum Westen, dass so etwas kaum mobilisiert, ja. Also vergessen wir auch eines nicht, die Hamas, die in gewisser Weise zu den bekanntesten islamistisch geprägten Verbänden gehört, die in Russland nicht als Terrorgruppe deklariert ist, ja, und die aber im gesamten Westen als Terrorgruppe läuft, ja, dass wer auch immer sozusagen jetzt ein Motiv mit sich führen möge, wo es heißt, alles, was nicht sunnitisch-muslimisch ist, und der IS ist sunnitisch-muslimisch, also vom IS wurden mehr Schiiten und Nicht-Sunniten umgebracht als Nicht-Muslime, also Christen waren jetzt nicht in allererster Linie auf ihrer Abschussliste, und es ging vor allem um die heretischen Muslime wie die Schiiten, da erscheint mir eben auch dieses Argument von Herrn Neumann etwas unschlüssig.
Ja, und lassen Sie uns vielleicht auch nochmal über die Terroristen an sich zu sprechen kommen. Das waren ja 4 Männer aus Tadschikistan, die das für umgerechnet rund 5.000 Euro wohl gemacht haben. Sie haben wohl, wie Sie selber ausgeführt haben in mehreren Befragungen, einen Teil dieser Geldsummen auch schon bekommen. Und jetzt werden sich wahrscheinlich viele Zuhörer da draußen fragen, warum macht man so etwas für so einen kleinen Geldbetrag? In Tadschikistan, habe ich mir sagen lassen, sind 5.000 Euro ein sehr stattliches Jahreseinkommen, also umgerechnet wie bei uns 50.000 bis 60.000 Euro. Aber es ist dennoch eine Tragödie, dass sich diese Menschen zu dieser Tat haben hinreißen lassen. Frau Kneißl, was haben Sie noch zu den Tätern rausgefunden? Wie wird da jetzt in Russland mit umgegangen? Es wird jetzt ja auch von westlicher Seite sehr stark kritisiert, dass man sie quasi da öffentlich vorführt, dass dort Folter an diesen Tätern betrieben wird. Also wie sehen Sie da den Umgang mit denen, und wie sehen Sie auch die Tatsache, dass man jetzt in Russland scheinbar ganz offen wieder darüber nachdenkt, die Todesstrafe wieder einzuführen?
Also zuerst zum Thema Todesstrafe. Ja, es gab, ich weiß nicht, wie viele Duma-Abgeordnete, waren es ein oder was mehrere, die in einer der ersten nachvollziehbar aufgeheizten Debatten im Parlament eben derartige Forderungen stellten. Aber dieser Forderung hat die Regierung, hat Präsident Putin, hat der Premierminister sofort eine klare Absage erteilt. Ja. Also da gibt es überhaupt keine Debatte in Russland dazu. Präsident Putin hat klar gesagt, wir werden sozusagen hier jetzt auch nicht in etwas zurückfallen, was jetzt nicht, es ist jetzt nicht die Zeit. Also er hat eine klare Absage dazu erteilt, aber in der Duma, ja, gab es Forderungen von, ich weiß jetzt nicht wie vielen Abgeordneten, aber das ist jetzt nicht so, dass man das in Russland allgemein fordern würde, überhaupt nicht. Also ich habe hier auch am nationalen Trauertag keine Hassausbrüche, es gab nicht das, wenn Sie sich erinnern, an die Hexenjagden, die auf alles Muslimische stattfanden, 9/11 in den USA, ja. Damals trauten sich viele Leute eben nicht mehr mit Kopftuch vor die Tür zu gehen oder als Muslime. Es gab ja auch tödliche Angriffe auf Sikhs, die nicht Moslems sind, sondern Hindus, aber nur weil sie einen Turban trugen, sozusagen von rabiaten US-Schützen niedergemetzelt wurden. Also das haben wir hier nicht. Ja. Es gibt eine Debatte, weil das Ganze ist ja alles andere als abgeschlossen, wie umgehen mit Immigranten aus Tadschikistan und Usbekistan. Auch Russland hat eine relativ hohe Immigrationsrate, ich glaube, sie liegt bei rund 10%. Und die meisten kommen aus Tadschikistan und Usbekistan, wie auch Kirgisistan, also aus den ehemaligen Sowjetrepubliken der UdSSR. Sprechen Russisch, sind bereit, am Bau zu arbeiten und wie auch in Deutschland oder Österreich sozusagen jene Arbeiten zu machen, für die anderen vielleicht weniger Interesse haben. Ja, das reicht vom Hotelkoch bis zu eben Bauarbeit. Und hier ist eine Debatte sozusagen vielleicht auf eine hohe Immigrationsrate zurückzufahren. Das ist die Debatte, ja. Aber es gibt keine Hexenjagd auf die Menschen, ja. Ich erinnere mich vor allem aus den USA und nicht nur dort, wo dann eben alles, was arabisch-islamisch anmutete, auf der Straße niedergeprügelt.
Mm-hmm. Ja, und Frau Kneißl, wenn wir jetzt mal, sage ich mal, als Arbeitshypothese in unserem heutigen Podcast annehmen, dass womöglich doch der Westen, die USA dahinter stecken, dann ist ja auch die Frage, die im Raum steht, was ist das Motiv, was ist die Intention des Westens, der USA, einen solch grausamen Terroranschlag auf russischem Territorium durchzuführen. Also Frau Kneißl, was glauben Sie denn, was könnte da dahinter stecken? Will man Russland da provozieren, jetzt noch rabiater im Ukraine-Krieg vorzugehen? Das Ganze fügt sich ja jetzt auch in eine Zeit, in der generell das Ganze am Hochkochen ist. Wir erinnern uns ja auch noch an die Aussage von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, dass auch NATO-Bodentruppen zumindest mal nicht mehr ausgeschlossen werden könnten. Also wenn Sie das mal jetzt so auf einer Metaebene betrachten, wie würden Sie das einordnen, Frau Kneißl?
Es gibt einen alten Spruch, ja, den übrigens das erste Mal ein österreichischer Diplomat im Jahr 1906 Graf Hoyos von sich gegeben hat. Er ist in den Archiven nachzulesen. Er sagte damals, die Leute waren vor dem Ersten Weltkrieg schlauer als die deutsche Bundesregierung heute oder die EU. Er sagte damals, Russland kann nicht militärisch auf dem Schlachtfeld besiegt werden. Russland muss von innen her zerstört werden. Das war 1906. Und die Tatsache, dass die Bolschewiken vom Westen unterstützt wurden, ist auch historisch eben bewiesen. Ja. Lenin und seine Freunde, die in Zürich saßen, hatten keine große Unterstützung in Russland. Ja. Das war eine Art Diaspora, wie wir sie auch heute kennen, übrigens Lenin war kleinadeliger Herkunft auch, also die sozusagen diese Gauche Kaviar, ja, diese linke Kaviar-Gruppe waren, denen es ja nicht schlecht ging. Ja. Und die hatten viele Financiers aus dem Westen. Das ist alles historisch nachgewiesen. Ja. Da gibt es gut aufgearbeitete Archivmaterialien von Historikern wie Elisabeth Herrisch. Sie hat dazu zwei, drei Bücher verfasst, die wirklich hochinteressant zum Lesen sind und äußerst seriös recherchiert. So war es dann ja auch 1917. Das heißt, Russland wurde von innen her zerstört und nicht auf dem Schlachtfeld. Eine ähnliche Situation ist zweifellos gegenwärtig auch gegeben. Also, wie gesagt, das hat der EFSB viele, viele Anschläge verhindert. Es ist nicht die Anschlag zu verhindern. Was immer sozusagen das Manko war in dieser Konzerthalle letzten Freitag, überall Sicherheitsvorkehrungen, aber nicht immer denselben Grad. Und ich würde mal es menschlich versuchen zu verstehen, da war eine gewaltige Anspannung rund um die Wahltage. Und dann mussten wahrscheinlich einige dieser Sicherheitsapparate auch wieder sozusagen Mitarbeitern ein bisschen freigeben. Ja, da musste sozusagen die Luft wieder raus, bevor man dann wieder in die nächsthöhere Ebene hinaufarbeiten geht. Es war eine Spannung da rund um die Wahltage. Man rechnete mit Sabotage und Terrorismus. Man braucht ja auch nur in die Publikationen eines Atlantic Council zu sehen, oder sich die Tweets anzusehen von diversen Personen, die sei es mit einem Khodorkovsky, mit einem Kasparov, mit einem, die jetzt alle keine repräsentativen Auslandsrussen sind, ja, aber die Tweets gewisser Leute dort ansieht, und ich bin nicht mehr auf Twitter X, mir ist das gewisserweise zu blöd geworden, aber ich erinnere mich noch, wie ich das verfolgte, da war immer wieder die Rede davon, Russland muss aufgespalten werden in XY-Staaten. Ja. Und dieser Wunsch der Aufspaltung, ja, der Fragmentierung Russlands ist ein alter Wunsch. Ja. Den können wir ante 1950 nachlesen, aber auch im Kalten Krieg. Und es gibt gegenwärtig zweifellos einige Bewegungen, die sagen, Sezessionismus in Russland ist zu fördern. Ja. Die Tschetschenienkriege haben dazu gezählt in den 90er und frühen Nullerjahren. Es geht um die rohstoffreichen Gebiete Zentralrusslands. Ja, könnte man auch dort sozusagen die eine oder andere Separatismusbewegung aufbauen, ja, regelrecht bauen. Wenn wir auch wieder zurückkommen auf eine Julia Nawalna, ja, wir haben darüber gesprochen, dass sie kurz nach Bekanntgabe des Todes ihres Mannes zu Gast war beim damals stattfindenden Europäischen Rat Minister und dort eigentlich auftrat wie eine Kollegin von Herrn Borrell und klipp und Ansage machte, dass in meiner Lesart was darüber hinaus, was daran reicht, eine Art russische Exilregierung aufzubauen. Ja, davon ist auch immer wieder die Rede, dass man sozusagen für den Tag X eine Gruppe parat hätte, dann in die Startlöcher geht. Also da gibt es die unterschiedlichsten, wildesten Thesen. Das ist alles nichts, kein Geheimnis. Das lässt sich sozusagen von Atlantic Council bis zu diversesten Gruppierungen und eben auch den sozialen Medienkundgebungen dieser Leute nachlesen. Also Russland zu spalten, ich darf hier auch wieder auf hart zurückgreifen, das fast 120 Jahre alt ist, vom damaligen russischen Präsidenten Stolypin, der gesagt hat, ihr wollt ein fragmentiertes Russland, wir wollen ein geeintes Russland. Also das war immer schon ein Thema.
Ja, das ist ja wirklich interessant, wie Sie das ausführen, Frau Kneißl. Glauben Sie denn, dass der Westen mit dieser Strategie Erfolg haben könnte? Denn wir haben jetzt ja letzte Woche auch über die Wiederwahl vom Präsidenten Putin gesprochen, der mit fast 90% wiedergewählt worden ist. Und Sie haben ja auch glaubhaft ausgeführt, dass er tatsächlich in dem Land einen sehr großen Rückhalt genießt in der Bevölkerung. Also von außen betrachtet wirkt das so, auf mich zumindest, wie als sei diese Strategie des Divide e Impera, teile und herrsche, nicht sonderlich erfolgreich, oder, Frau Kneißl?
Ja, es ist nicht erfolgreich. Und ich, wissen Sie, meine erste Hoffnung war am Freitagabend, es mögen keine Russen sein, ja, also diese Mörder. Ich habe gehofft, dass jetzt da nicht, keine Ahnung, nehmen wir das Wort Separatisten, ja, es waren Tadschiken, die Mörder waren, die Auftragsmörder sitzen woanders, die haben das nicht aus eigenem Antrieb gemacht, das ist ein Faktum. Aber der Zusammenhalt in Russland, und ich bin jetzt doch schon ein klein wenig herumgekommen, ich war auch in den nächsten zwei Wochen relativ viel in Russland reisen, weil ich Vorträge halte und Seminare leite an zwei anderen größeren Universitäten im Ural und dann auch in Sibirien. Und ich habe im Vorfeld mit den Universitäten zu tun gehabt, ich habe mit den Studenten schon einige Sachen abgesprochen. Da ist ein Zusammenhalt da. Ja. Also es ist... Es wird immer und überall wahrscheinlich, und zu allen Zeiten war das so in Russland, Personen geben, die für eine Handvoll Dollar oder mehr als Verräter agieren. Das war so vor 150 Jahren, das war so um 1917. Und das hat sich hier vor allem auch in den 1990er Jahren abgespielt. Da ging es um mehr als eine Handvoll Dollar. Da wurde privatisiert, was das Zeug hielt. Und das Land ausverkauft. Aber es ist im Großen und Ganzen ist ein Zusammenhalt im Land spürbar. Und wie gesagt, auch dieser Trauertag war wirklich voller Pietät und Würde. Also vielleicht, wenn ich so auf den Punkt gehen darf für unsere Zuhörer, Israel steckt in einer verdammt schwierigen Situation und ein Premierminister Netanyahu und seine Regierung stehen unter täglicher Dauerattacke, weil 10.000 Israelis eigentlich fast Tag für Tag auf die Straßen gehen und gegen die Regierung demonstrieren und sagen, Netanyahu sozusagen will seinen eigenen Kopf nur retten und im Amt bleiben und ihm ist das Land und sind die Geiseln völlig egal. Das ist in Russland nicht der Fall. Ja. Also es wird sozusagen... niemand würde jetzt es ist die Stimmung nicht in diese Richtung. Und ich bin hier an der St. Petersburger Universität wo ich viel auch eben zusätzliche Vorträge halte. Ich habe hier im letzten Monat über Jugoslawien und 25 Jahre NATO mit den Studenten diskutiert. Das sind sehr alerte junge Menschen, die perfekt Englisch sprechen, sich für internationale Beziehungen interessieren und sehr, sehr kritisch denken. Und keiner von diesen jungen St. Petersburgern würde jetzt sozusagen für solche Separatismusgedanken oder sonst wie ein Gefallen daran finden, auch wenn sie in vielen anderen äußerst liberal denken. Also ich habe da manchmal das Gefühl, sie sind päpstlicher als der Papst, wenn es um gewisse Schlagworte geht, die wir aus Brüssel kennen, wie eben CO2-Debatte und Sustainable Development, you name it, you have it. Aber bei solchen Themen ist ein Zusammenhalt da.
Ja, und von diesem Zusammenhalt, da können wir im Westen oder hier in Deutschland eigentlich nur träumen. Das, was der Westen womöglich in Russland intendiert, nämlich dieses geeinte Volk zu spalten, das ist hier schon vorhanden. Deutschland ist ein zutiefst gespaltenes Land. Jeder Mensch, der eine abweichende Meinung vertritt als die der Regierung, wird als rechter Nazi beschimpft. Sie, Frau Kneißl, haben es damals am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, wenn man sich öffentlich kritisch positioniert. Und hier in Deutschland hat das sich mittlerweile echt zugespitzt. Diese Spaltung der Gesellschaft, die ist wirklich sehr, sehr tief. Jetzt nicht erst seit dem Ukraine-Krieg, sondern schon wahrscheinlich während der Flüchtlingskrise ging das meiner Ansicht nach los, womöglich auch schon früher. Das sollen andere bestimmen. Und gleichzeitig ist auch die Unzufriedenheit über die Politik sehr, sehr groß. Die Ampelregierung ist wahrscheinlich die unbeliebteste Regierung in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Frau Kneißl, ich möchte mich vielmals bei Ihnen bedanken für unsere quasi Sonderfolge heute, wenn man so will, über den Terroranschlag in Moskau und dessen Konsequenzen für die Lage der Weltpolitik. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen und wünsche Ihnen jetzt noch schöne Osterfeiertage. Ich freue mich schon auf nächste Woche.
Ja, vielen Dank. Also Ostern wird hier in Russland erst im Mai gefeiert. Aber ich werde an diesem Wochenende arbeiten und werde in Gedanken bei jenen sein, die Ostern hoffentlich friedlich genießen. Aber vielleicht nur zur Erinnerung für all unsere Zuseher, sollte Gott behüte irgendetwas Schlimmes passieren, wir unterhalten uns hier am Karfreitag. Ja, also weil wir zeichnen es vorher auf. Und vielen Dank, lieber Flavio, dass Sie diese Gedenkminute eingehalten haben oder vorgeschlagen umgesetzt haben. Ich habe das auch in meiner Lehrveranstaltung letzten Montag so gehalten und es ist, wie gesagt, sehr, sehr bedauerlich, wie die Reaktionen in unseren beiden Heimatländern Deutschland und Österreich ausfallen. Da fehlt es einfach an Pietät.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen, Frau Kneißl, und auch von meiner Seite vielen Dank an alle Zuhörer, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch jetzt noch schöne Osterfeiertage und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.